8 Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum 7. Interview inzwischen schon. Heute zu Gast Christoph Simon aus Nufringen. Freut mich, dass du da bist und freut mich, dass du deine Zeit mit uns teilst und uns was aus deinem Leben erzählst. Ich bin schon sehr gespannt, von dir zu hören. Vorher aber noch vielen Dank an dich, an euch Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich richtig und ihr macht mir eine noch größere Freude, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder auf Folgen drückt. Und am besten macht ihr dann gleich auch noch die Glocke an, dann bekommt ihr immer eine kurze Info, wenn eine neue Folge online geht und ihr verpasst nichts. Genau, alle anderen Infos bekommt ihr über unseren Instagram- oder WhatsApp-Kanal, also da auch gerne folgen, dann seid ihr immer up to date. So, jetzt genug der Werbung, rein ins Interview. Ich habe gedacht, wir starten mal mit so einem kleinen Speed-Dating. Also ich stelle dir eine Frage und du antwortest einfach relativ kurz. Also ich habe jetzt keine Stoppuhr da, aber wir versuchen es mal, okay? Mhm. Passt das für
dich?
Okay,
ja, machen wir mal.
Gut. Wofür bist du heute dankbar? Oder vielleicht anders gefragt, was hast du heute Schönes erlebt?
Ich habe meine Kinder gesehen, mit meiner Frau war ich einkaufen. Ja, und ja. Zeit miteinander, das ist total banal, aber bei Einkaufen, eigentlich an sich einkaufen mag ich gar nicht, aber ja, Zeit mit meiner Frau.
Und ja, sehr cool. Was habt ihr eingekauft? Lebensmittel?
Oder Lebensmittel, genau. Und Putzmittel. Meine Putzmittel sind ausgegangen. Ich bin ein Putzfreak oder das ist mein Amt zu Hause und ich musste das auffüllen wieder
vorher. Sehr gut. Jetzt hast du gerade schon deine Frau angesprochen. Wer sind denn deine Liebsten? Wer gehört zu dir?
Ja, ich bin verheiratet, meine Frau Sandra, und wir haben vier wunderbare Kinder gemeinsam. Mhm. Genau, der Johannes, Rahel, Immanuel und Timotheus.
Cool. Genau. Ungefähr Altersspanne?
Ah ja, der Johannes ist 8, Rahel ist 6, Immanuel ist 3 und Timotheus ist jetzt 8 Monate alt.
Okay, wow, 8 Monate. Ja. Sehr cool. Von 8 Monaten bis 8 Jahren.
Ja,
cool,
ja,
witzig.
Ja, doch.
Cool. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 36.
36, okay, ja. Schön. Hast du ein Lieblingsbuch?
Ja, mehrere. Aber jetzt, mein Beruf ist der Tod von Robert Merle.
Okay.
Finde ich sehr bewegend.
Okay.
Genau.
Was ist das?
Also,
ein Krimi oder?
Nee. Da geht's, es ist schon ein Roman, aber basierend auf dem Leben von Rudolf, jetzt muss ich aufpassen, Höss, meine ich. Okay. Ich verwechsel immer Höss und Höss, der Lagerkommandant vom Auschwitz.
Okay.
Genau.
Krass.
Oh Mann, wie makaber, gell? Aber das tatsächlich. Und, oder was heißt makaber? Ich weiß nicht, ob das der.
Ja,
das
ein sehr, sehr tiefes Thema. Ist.
Ja, ein sehr tiefes Thema. Lass uns dabei bleiben.
Ja. Wie oft, wenn dein Wecker klingelt, wie oft drückst du auf Snooze oder stehst du immer gleich auf?
Oh, Tagesform. Ich habe mal gelesen, das sei sehr schlecht, auf Snooze zu drücken. Aber das kann bis, also wenn ich nicht so früh, wenn ich keinen direkten Termin habe, dann kann es sich schon um eine Stunde verzögern.
Okay.
Aber, ich sonst, wenn es sein muss, stehe ich auf.
Sehr gut. Was kannst du besonders gut? Gibt es da was?
Also ich glaube, ich kann sehr gut reden.
Sehr gut reden?
Mhm.
Sehr
und gut schreiben kann ich auch.
Okay,
cool. Aber das ist mit also ja, was Eigenlob stinkt immer. Aber ich glaube, ich kann schon.
Nee, ich habe dich jetzt gefragt, dann darfst du es auch sagen.
Okay, ich glaube, ich kann schon ziemlich gut Gespräche führen.
Okay, cool. Und schreiben, heißt das, du schreibst eigene Texte für irgendwas?
Nee, aber ich glaube, in Schriftform kann ich mich gut ausdrücken.
Okay. Ja. Aber bisher nutzt du es noch nicht. Na, musst du vielleicht mal machen. Ne? Cool. Wo lebst du aktuell?
In Nufringen.
Sehr schön.
Im wunderschönen Nufringen.
Im wunderschönen Nufringen. Und wo bist du aufgewachsen?
Ja, ich bin in Ungarn aufgewachsen. Vielleicht hört man meinen Akzent. Irgendwie ist das.
Kommen wir nachher nochmal ausführlicher drauf, aber nur schon mal.
Genau.
Gibt es seltsame oder besonders witzige Traditionen in deiner Familie? Irgendwas Besonderes?
Puh. Also am Weihnachten haben wir nie vor 12 Uhr zum Abend gegessen. Also nachts 12 Uhr. Das ist jetzt keine Tradition, also keine gewünschte Tradition, aber das hat sich immer so ergeben.
Ja, ja,
das
ja.
ist das. Und das, ich könnte, glaube ich, ganz viele seltsame Sachen noch aufzählen. Aber das, was mir jetzt so spontan auffällt.
Ja.
Und ich habe 6, also ja. Ja, wobei jetzt siehst du, weil du Ungarn angesprochen hast, habe ich jetzt an meine Familie in Ungarn gedacht.
Ach so, ja.
Siehst du, das ist jetzt so, was angetriggert hat. Aber so in meiner Familie, jetzt hier in Nufringen, muss ich noch mal kurz nachdenken. Ich bin in Verlegenheit, vielleicht mit der nächsten Frage.
Ja, alles gut, alles gut. Gibt es einen Ort auf der Welt, den du nie wieder bereisen würdest? Wo du nie wieder hingehen würdest?
Nein.
Nein. Und gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal hin möchtest?
Rom. Ich möchte auch mal nach Russland.
Mhm.
Ich habe ganz lange schon den Wunsch, nach Russland zu reisen. Ich glaube, das müssen wir wieder.
Also tatsächlich jetzt Moskau? Irgendwie,
Moskau.
Oder?
Und auch schon Umland. Also schon, das ist ja das größte Flächenland der Welt und so. Und ich glaube, die hintersten Ecken dürften wahrscheinlich noch spannender sein.
Ja, spannend. Ja.
Aber ich habe keine russische Sprache und so.
Ja.
Und ich glaube jetzt mit
Was fasziniert dich da oder was interessiert dich da an Russland?
Ah, diese, also guck mal, mein Vater hat mir mal gesagt, das bringt ein bisschen, hat er zumindest behauptet, die russische Seele zum Ausdruck. Auf Englisch sagst du Paper, ja?
Okay,
also,
ja.
Und auf Deutsch heißt es das Papier, auf Ungarisch sagst du Papier. Und er hat gemeint, auf Russisch heißt es Bumaga. Und so. Und ich weiß nicht, was ich jetzt, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine eigene Art, glaube ich, eigenes Volk. Und natürlich das Riesenreich und die Geschichte, ich bin sehr geschichtsinteressiert.
Mhm.
Und ja, diese Komponenten reicht für mich.
Ja. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, Käsespätzle könnte ich jeden Tag essen. Ist leider zu fettig.
Also du bist schon ein richtiger Schwabe.
Ja, und Lecho mag ich, das ist so ein ungarischer. Also es ist eigentlich ein Eintopf, aber ich weigere mich, das Eintopf zu nennen, weil ich das so herabwürdigend finde. Aber das ist so aus was ganz Einfaches, aus Zwiebeln, Paprika und Tomaten.
Ja. So ein richtiges Familienessen. So
ja, was, kann man schon so
zu Hause
sagen.
Genau.
Normalerweise mit Fleisch, mit Wurst und so,
aber
ich bin Vegetarier, also machen wir halt ohne.
Ja. Genau. Okay. Cool. Vielen Dank dir für die schnellen, spontanen Antworten. Bei den nächsten Fragen kannst du dir jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen. Gehen wir nochmal zurück nach Ungarn. Du hast gesagt, du bist dort aufgewachsen. Wie kam das? Warum Ungarn? Wie sah dein Leben da aus?
Mhm. Ja, also gleich, ich bin dort geboren. Ich bin ein Ungar sozusagen.
Mhm.
Genau. Und dann bin mit 18 Jahren dann ausgewandert, erst nach Deutschland.
Mhm.
Genau. Und ich komme aus einer Pfarrersfamilie.
Okay.
Also ich habe da so diesen Bezug zu.
Das heißt, dein Vater war Pfarrer
dort vor Ort? Genau. Mhm. Mein Vater und auch meine Mutter.
Ah, und deine
genau.
Mutter?
Meine Mutter ist auch Pfarrerin. Sie hat zwar mehr als Anwältin gearbeitet, aber beide.
Ja.
Sie haben sich auch im Theologiestudium dann kennengelernt.
Ja, cool.
Ja.
Und du hast einige Geschwister, wenn ich es richtig weiß?
Ja, wir sind zu siebt.
Okay, also war gut was los da.
Ja, ist Patchwork-Familie. Meine Mutter ist dann leider früh verstorben.
Okay.
Ich war 8 Jahre alt und dann hat mein Vater wieder geheiratet und so. Und dann, die erzählen immer so lustig. Also sie meinen, das sei lustig, dass er 5 Kinder habe und meine Stiefmutter 4. Und sie hätten dann zusammen aber 7 Kinder.
Okay,
ja. Also ja, bei Patchwork.
Höhere so. Mathematik.
So. Ja, genau, ja. Bei Patchwork geht dann und dann halt. Ja, genau, und so, so, ja. Genau.
Ja. Hast du, also wie früh ist deine Mutter gestorben? Hast du sie schon noch gut
ich
gekannt?
Sie, oder? Also ich habe also. sie schon in Erinnerung, wie sie aussah, ja, und ja, so. Ja. Und also ich war 8, als sie,
okay,
als ja. sie gestorben ja. ist und so. Mhm. Aber hat sicherlich eine große Lücke hinterlassen, ja, und so. Ja. Genau. Ja, was jetzt im Nachhinein, also wenn von heute aus betrachtet, bin ich sehr, sehr dankbar für mein Leben und für, mhm, für den Verlauf meines, ja, Lebens. Ja. Mein Bruder wird jetzt Vater im April, und okay, wir haben uns jetzt unterhalten, so Endspurt und so. Ja. Und dann, ja, habe ich ihm auch gesagt, dass auch selbst die Bedeutung des Todes unserer Mutter hat nochmal einen anderen Antlitz bekommen durch die Geburt meiner, mhm, Kinder.
Okay.
Also bis, ja, dahin, spannend, war ich schon sehr, sehr dankbar, mit, als ich nach Deutschland gekommen bin und so, und wie hier sich mein beruflicher Werdegang, ja, entwickelt hat. Ja. Aber spätestens da, als unsere Kinder geboren, oder unser erster, der Johannes geboren ist, war ich, habe ich gedacht, und mein Leben ist genauso perfekt, wie es gelaufen ist.
Ja.
Cool. Du bist ja auch Vater. Ja. Ich glaube, das kannst, ja, du dann irgendwie nachvollziehen. Ja. Dass, ja. Spätestens mit den Kindern ist dann irgendwie, das ist etwas, was, das kann man sich nicht mehr wegdenken, ja, aus dem,
ja,
Leben.
Ja, ja, voll. Hast gesagt, du kommst aus einer Pfarrersfamilie. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also parallel zu diesem Interview werden so nach und nach Interviews mit unseren Pfarrern aus den Gemeinden veröffentlicht. Mhm. Da bekommen wir spannende Einblicke in deren Leben, aber jetzt vielleicht so aus der, mhm, Sicht eines Kindes. Mhm. Wie hast du das damals erlebt? War das für dich schwierig, herausfordernd? War das für dich cool, dass dein, mhm, Papa und deine Mama die Pfarrer, die Pastoren, mhm, der Gemeinde, mhm, sind?
Ich habe natürlich, also es war zuerst mal selbstverständlich irgendwie, ja, also weil ich damit aufgewachsen bin.
Kann man und auch nicht ändern als,
genau,
Kind.
Genau. Ja, und es war, also ich habe das schon immer als was Schönes erlebt, mhm, was vielleicht immer, manchmal kamen schon so irgendwie Sprüche dann, ausgerechnet der Sohn des Pfarrers und, ja, so, ja, und benehme dich und so, und ja, warum, ja, gerade du und so, aber das hat mich jetzt überhaupt nicht, das, okay, das habe, ja, ich weggesteckt. Und so, ja, das Leben in der Gemeinde und diese, das fand ich, das war so als was könnte man als Zauber, also was sich so über unser ganzes Leben sich erstreckt hat. Oder, mhm, Zauber ist, glaube ich, das falsche Wort. Vielleicht fällt mir noch ein besseres Wort, ja, ein. Aber so eine, ja, so eine ganz schöne Atmosphäre. Oder
cool.
So. Ja, mhm, also und mit ganz vielen gut Events. Hören, ja. Und, ja, ja, total. Also, ja, das hat auch, denke ich, mit meinem Vater was zu viel zu,
klar,
tun.
Jeder lebt das ja auch anders. Mhm, aber,
genau. Und, ja, und er hat, also klar, natürlich ist das schon auch, hat er schon auch solche Auswüchse, dass, also das ist ja ein 7-Tage-24-Stunden-Job, ja, also zumindest in also so habe ich das erlebt, ja, und, ja, dann war oft, dass wir samstags aufgewacht sind und dann standen wildfremde Kinder in unserem Kinderzimmer und, okay, die haben dann mit unserem Spielzeug gespielt und, okay, krass, das waren halt zum Jungscha irgendwelche Kinder und, ja, mein Papa war so, mein Papa ist, ja, der hat dann so Sachen gemacht, wie wenn uns mal jemand in der Schule irgendwie dann angemacht hat, dann, und ja, irgendwie sollte er das klären mit der Lehrerin, dann, ja, ist er erstmal zum Kind und hat das Kind zum Jungscha eingeladen und so. Und also, ja, und, ja, ja, okay, und ist ein ganz besonderer Typ. Und ja, ja, das hat sich sicherlich so, hat einen Stempel, ja, draufgedrückt. Aber wie gesagt, das war echt was sehr Schönes.
Cool. Schön, ja, schön.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du da was dazu sagen kannst, weil du bist ja dann mit 18 von Ungarn weg, aber, mhm, trotzdem vielleicht, wie kannst du Kirche in Ungarn mit der Kirche, wie du sie hier in Deutschland erlebst, kannst du das irgendwie vergleichen ein bisschen? Gibt es, mhm, da Unterschiede? Welche Unterschiede? Also es gibt mit Sicherheit Unterschiede.
Mhm. Also ich habe in das so lebe, also so erlebe ich das heute noch. Also meine Quellen sind jetzt, heute.
Ja,
ich habe, okay, ein Zeitungsabo, ein ungarisches Zeitungsabo, okay, was, ja, ich lese. Das ist etwa vergleichbar mit der Zeitung Der Spiegel so das ungarische Pendant, kann man sagen. Und da sind auch so gesellschaftliche Themen und so. Ja, ja. Und klar, über meinen Vater habe ich da, der ist jetzt im Ruhestand, aber ist immer noch in bestimmten Gremien drin. Und, und gibt so Seniorentreff, dafür würde er mich schlagen. Aber nein, Quatsch, überhaupt, das ist gar nicht so der Typ. Aber ja, so Fahrer im Ruhestand treffen sich dann. Ja. Und ich glaube, dort ist das schon noch konservativer, ein Ticken konservativer. Okay. Also hier zähle ich mich zu der evangelischen Gemeinde.
Ja.
Streng genommen sind wir Calvinisten.
Okay, ja.
Also Calvin war ja nochmal ein Ticken radikaler als Luther.
Ja.
Irgendwie, glaube ich, irgendwann hat er sogar die Orgel aus der Kirche geworfen, weil er gemeint hat. Und aber zum Glück hat man das dann irgendwie.
Es gibt Musik.
Genau, es gibt auch Musik, aber das sei also. Genau. Und ich erlebe die Kirche heute noch, wie gesagt, so über diese Kanäle dann eher konservativer als in Deutschland und etwas verschlossener. Durch meinen Vater habe ich immer einen sehr liberalen Zugang dazu gehabt, weil er schon immer sehr liberal war. Also in der Auffassung zum Beispiel, was Konfessionen angeht, er war immer Initiator von ökumenischen Veranstaltungen den jeweiligen Städten, in denen er Pfarrer war. Oder Ungarn ist ja wirtschaftlich steht ganz anders da als Deutschland und auch das Sozialsystem ist anders organisiert und zum Beispiel die Beerdigung als ist ja wichtig, dass jemand auch kirchlich beerdigt wird, aber wenn dann die Leute dann kommen, oft sind es Leute, die die Kirche nicht aktiv besuchen, auch keine Kirchensteuern gezahlt haben. So hat er zum Beispiel zahlreiche Leute katholischer Konfession dann beerdigt. Genau, weil dann der katholische Pfarrer nichts gegen die katholischen Brüder und Schwestern, genau, der war halt irgendwie, also da war halt einfach Regel, ihr müsst Steuern nachzahlen von den letzten 10 Jahren irgendwie. Und da hat er dann immer gesagt, ah ja, komm, was soll das, was ihr könnt, gebt halt. Und dann, und deshalb war ich übrigens auf unzähligen Beerdigungen schon, weil, also nicht wegen den Katholiken, sondern weil er mich, ich kann auch relativ gut, also ich kann halbwegs gut singen und dann und dann hat er mich da oft mitgenommen und damit, also wegen Gesang, wenn mal
ihn da unterstützen.
Genau, ja. Ja,
ja, ja, ja, cool.
Ja, doch.
Schön. Gibt es da auch, also in Deutschland ist ja gerade so, die Kirche stark im Umbruch dran, sich so ein bisschen auch neu zu finden, viel auch im Abbau, sage ich jetzt mal. Also viele Stellen werden ja auch abgebaut. Vieles auch rückläufig. Wie ist das in Ungarn? Kannst du das vergleichen oder hast du da keine Informationen
dazu? Also was wir nicht vergessen dürfen, sind 40 Jahre, 50 Jahre Kommunismus. Was total, also wenn wir Richtung neuen Bundesländer schauen, ist es dann vielleicht vergleichbar.
Ja.
Wobei ich weiß nicht, wie sich da die Kirche entwickelt hat. Und dann aber erstmal diese 50 Jahre Kommunismus, was sehr zum Abbau geführt hat. Viele Gymnasien, das ganze Schulsystem, kirchliche Schulsystem wurde verstaatlicht. Ja. Es blieb nur noch in Debrecen. Debrecen ist so ein Hochburg der Calvinisten.
Okay.
Und ist ein Gymnasium übrig geblieben im ganzen Ungarn für diese lange Zeit. Und auch, glaube ich, die Theologie lediglich in Budapest durfte ausbilden während dem Kommunismus. Und es war halt überhaupt, wenn du zu Geltung kommen wolltest irgendwie, auch im Alltag, war nicht gern gesehen, dass du in der Kirche bist. Das war dann später so Gulasch-Kommunismus, sagt man, ab den 60ern, 63 gab es so eine Reformwende.
Okay.
Und da wurde dann alles ein bisschen lockerer und so. Es wurden die Christen jetzt sicherlich nicht verfolgt, wie vielleicht in manchen anderen Ländern, aber und das merkt man einfach. Also diese Säkularisierung wurde dadurch vorangetrieben und ist halt heute, glaube ich, auch nicht so, deshalb ist insofern vergleichbar, dass es, hier kann man schon auch von Mitgliederschwund sprechen.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Also ja, klar, weil, dort auch, dort, genau.
Ja. Okay, danke. Danke für die Einblicke nach Ungarn.
Ja, sehr unvollständig.
Ja, alles gut. Ich dachte, wir nutzen die Chance mal, wenn wir schon jemanden da haben, der so ein bisschen Einblicke dort hat. Auch noch durch deinen Vater und so. Dann genau. Cool. Wie war denn dann dein Weg von Ungarn nach Deutschland? Wie kam das?
Ich war auf einem evangelischen Gymnasium mit Internat und so.
Okay, ja.
Und dort hat es eine große Tradition, dass die Absolventinnen dann nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr machen.
Mhm. Okay.
Wo auch immer halt. Ja. Über das diakonische Werk, was Deutschland angeht und so. Und ich habe Deutsch als Fremdsprache gehabt.
Okay.
Und auch so meine Familie, mein Opa ist Siebenbürgen, Sachse.
Ja. Ja.
Und so. Und mein
Vater, das heißt, da war schon immer irgendwie eine Beziehung.
Ja, genau. Und mein Vater hat auch in Deutschland, glaube ich, ein paar Aufenthalte gehabt von 1 bis 3 Monate in den 80ern auch, wo er dann, und er hat auch eine große Bibliothek an deutscher Theologie, Literatur und so.
Ja.
Genau, und es war wirklich, am 31. Januar war die Ablauffrist, um die Bewerbungsunterlagen einzureichen.
Ja.
Und ich wollte eigentlich in Ungarn Psychologie studieren.
Mhm.
Und dann habe ich dann gedacht, ach komm, eigentlich habe ich keinen Bock, diese Unterlagen auszufüllen, auf Deutsch noch, ja?
Ja,
okay. Und so. Aber dann habe ich gedacht, ach ja, sollte jetzt, was ich überhaupt nicht geahnt habe, aber ich habe gedacht, sollte ich jetzt je keinen Platz bekommen, was mache ich dann ein Jahr?
Ja.
Dann habe ich gedacht, komm, was geht, ich schmeiß halt die Unterlagen rein und bin wirklich am 31. mit Mühe und Not noch in Budapest in eine Postfiliale, wo meine Oma lebt, hat in Budapest gelebt und ich bin dann da in die Postfiliale, das ist noch irgendwie dann der Stempel rechtzeitig auf diese Bewerbungsunterlagen draufgekommen ist. Ja. Und dann habe ich noch pro forma eben diese, also aus meiner Sicht damals, pro forma das Bewerbungsverfahren mitgemacht. Und so in dem, und im August kriegt man ja raus, dann ob du einen Platz für das Studium bekommen hast, also in Ungarn damals. Und mein Abi ist, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, ich habe ein 1,5 Abi durch. Also ich habe kein schlechtes Abitur. Ja? Ja. Ich habe echt gedacht, ich...
du hast das sicher.
Ja, ich habe das sicher. Und dann habe ich die Rückmeldung bekommen, eben, dass ich keinen Studienplatz bekomme. Und da haben sich die Ereignisse total... beschleunigt.
Überschlagen.
Ja. Ich habe dann noch hospitiert. Das war dann einfach eine andere Zeit. Heute ist es, ich arbeite jetzt mittlerweile selber im sozialen Bereich und habe zeitweise 4 bis 6 Freiwilligendienstleistende in dem Bereich, den ich verantworte.
Ja.
Und klar, Hospitation, aber ich würde jetzt nie jemand aus dem Ausland einfliegen. Und die haben mich damals aus dem Ausland einfliegen lassen für eine Woche und so. Das war richtig, richtig nett
cool, krass.
Auch für mich natürlich. Und ja, und plötzlich dann war, also eigentlich hatte ich 4 Wochen, mich so mental darauf vorzubereiten. Ich gehe jetzt nach Deutschland.
Okay.
Und ich wollte auch ich habe jetzt nicht vorgehabt, hier zu bleiben.
Ja,
also
ja.
Ich habe eher die Idee gehabt, Deutsch zu lernen, klar, und dann vielleicht noch etwa ein bisschen Geld zur Seite zu legen, obwohl FSJ-Gehälter sind ja auch mickrig, aber ja, vielleicht und so, und dann nach Hause und dann Studium.
Okay. Und wo warst du dann?
In Weiblingen.
In Weiblingen.
Genau.
Okay. Und in was für einer Einrichtung?
In der Diakonie Stetten.
Okay.
Genau, ist so meine Heimatstätte.
Und dort warst du dann ein Jahr?
Ja,
ungefähr.
Ja, so, nee, ich war dann 14 Jahre insgesamt in der Diakonie.
Ja, okay.
Aber in Weiblingen, ja, klar.
Sozial, ja, also das freiwillige Jahr war ein Jahr.
Genau, anderthalb.
Oder anderthalb.
Verlängert und so.
Okay. Und wie ging es dann weiter? Du bist dann nicht zurück?
Nee. Sondern es ist wirklich auch so, ist voll interessant, so rückblickend, weil ich glaube, das war am 4. Abend, als ich in Stetten war, hat uns ein netter, junger Mann, ein Kumpel und mich dann angesprochen an der Bushaltestelle und hat uns übers vollgelabert. Und die Hälfte habe ich gar nicht verstanden. Aber er hat mir was von einem dualen Studium erzählt.
Okay.
Und er hat noch, das fand ich unsittig irgendwie, oder ja, keine Ahnung, irgendwie, man müsse noch irgendeine reiche Frau erwischen. Das hat er uns das irgendwie, das war irgendwie auch kein deutschstämmiger Mann. Und so, und das war halt so, das, wie gut das duale Studium ist.
Ja, ja.
Und da, weil man da dann studiert und Geld verdient. Ja. Und dieses Ausbildungssystem gibt es so in Ungarn nicht. Mhm. Und da habe ich das erste Mal vom dualen Studium gehört. Und natürlich im Laufe dieser anderthalb Jahre habe ich mitbekommen, okay, hier kann man studieren und Geld verdienen.
Ja.
Und es war für mich immer ganz wichtig, dass ich dann mich selbst finanzieren kann. In Ungarn war das auch sowieso eine kardinale Frage, dann, wie finanziere ich mein Studium? Im Gegensatz zu Ungarn noch so viel, im Gegensatz zu Deutschland, Vergleich Ungarn-Deutschland, die Kirche, werden in Deutschland, in Ungarn die Kirchengehälter, also die Pfarrersgehälter, nicht vom Staat übernommen, so wie in Deutschland, sondern und zentral dann gezahlt, sondern hast du in Ungarn eine kleine Gemeinde, da hast du ein kleines Gehalt. Hast du eine große Gemeinde, hast du dann ein üppigeres Gehalt.
Okay. Und, das heißt, es ist direkt von der Gemeinde
quasi. Genau, direkt von der Gemeinde praktisch aus Opfern. Und auch die Steuereinkünfte sind anders. Ich glaube, das ist eher dann bekannt, auch also in der Bevölkerung meine ich, dass nicht zentral abgeführt wird, die Kirchensteuer, sondern das ist auf freiwillige Basis. Und wenn du dann sagst, okay, ich zahle die Kirchensteuer, dann zahlst du, wenn du nicht. Ja. Naja, so nur, weil wir vom Kirchenvergleich hatten. Und deshalb wäre das überhaupt, also meine Eltern können mich da, hätten mich da nie
unterstützen finanzieren können.
Genau, ja.
Okay, dann hast du ein duales Studium gemacht. In welchem Bereich?
Soziale Arbeit.
Soziale Arbeit?
Ja.
Bachelorabschluss dann gemacht, vermutlich?
Ja, genau.
Dann ging es aber noch weiter mit dem Studium, richtig?
Genau, dann Diakoniestätten habe ich, in der Diakoniestätte habe ich weitergearbeitet und dann nach 4 Jahren kam ins Gespräch, dass ich eine Leitungsstelle übernehmen könnte oder mich bewerben könnte und so. Und da ist dann auch klar so kaufmännische, wirtschaftliche Kompetenz gefordert und so. Und dann habe ich noch einen Masterstudiengang gemacht. Das nennt sich Master in Sozialwirtschaft. Genau.
Okay.
Sozialwirtschaft, genau. Das ist, wie der Name sagt.
Ja, so eine Mischung aus dem sozialen Bereich
und halt zugeschnitten auf Non-Profit-Bereich und so. Genau.
Okay, cool. Ja. Und jetzt arbeitest du wo oder in welchem Bereich? Mhm. Was kann man sich da vorstellen?
Im Körperbehindertenverein in Stuttgart.
Mhm.
Und der beste Arbeitgeber der Welt.
Also, nee, kleine wirklich, Werbung.
Genau, auf jeden Fall Werbung. Wir suchen ständig Pflegekräfte und wir bezahlen frei übertariflich. Aber jetzt, das war billige Werbung. Aber das stimmt wirklich. Aber deshalb arbeite ich wirklich nicht dort, auch wenn es jetzt total unglaubwürdig rüberkommt, sondern das ist eine Elterninitiative gewesen. Dieses Jahr werden wir 60 Jahre alt, der Verein. Und wie gesagt, eine Elterninitiative von den Eltern von Kindern mit Behinderungen.
Ja, okay.
Und damals gab es ja keine Strukturen für diesen Personenkreis.
Ja.
Und dann war das erstmal so eine Lobbyorganisation, dass es überhaupt mal Bildungsstätten gibt, dass Freizeitangebote gibt, dass überhaupt, ja, einfach was Lobby so macht. Und bis heute ist unser Vorstandsvorsitzender der Papa eines jungen Mannes, der zufällig auch in dem Bereich wohnt, den ich verantworte.
Okay.
Und der ganze Beirat sind Eltern, deren Angehörige in irgendeiner Form entweder Wohnangebote, Pflegeleistungen oder sonstige Freizeitangebote von unserem Verein beziehen. Und das heißt, also wir haben so 170 Mitarbeitende.
Okay,
und
gar nicht klein, ne?
Nee, nicht so klein, aber noch relativ überschaubar. Und mein Geschäftsführer kennt jeden Klientin und jede Klientin, also alle Klientinnen und so. Und
wie viele sind das dann ungefähr? Weißt du das?
Das kann ich dir, auch so, ich glaube über 200, die dann Leistungen von uns beziehen.
Ja, ja.
Also da ist dann alles von Wohnangebot, also wir haben nur ambulante Angebote und wie gesagt, so WGs,
wo die Menschen zusammen wohnen.
Genau.
Und so eine, je nach Bedarf Betreuung bekommen.
Genau. Und da erbringen wir nach Eingliederungshilfe nach SGB IX und wir erbringen dann auch ambulante Pflege auch. Und da haben wir eine Tagesstätte, wir haben offene Hilfeangebote, Schulkindbetreuung und so. Zum Beispiel die Margarete-Steif-Schule in Vaihingen ist eine Schule für Kinder mit körperlichen Behinderungen. Und da wurde vor 60 Jahren Geld gesammelt von unserer Gründerin.
Ja.
Und dann wurde dieses Geld an die Stadt Stuttgart gegeben, baut jetzt mal eine Schule für die Kinder und so.
Okay.
Und wir haben seitdem so eine Kooperation, die alle FSJler und BFDler, die dort arbeiten an der Schule, sind über unseren Verein angestellt und so.
Okay.
Und ja, also was ich sagen wollte, ich hole immer so aus, aber diese Elterninitiative und die Eltern sind noch Vorstände und so, also alle Budgets letztendlich müssen, das jährliche Budget muss immer, letztendlich muss schon von den Eltern auch abgenickt werden.
Ja, finde ich eine coole,
Sache. Ja, und natürlich sind sie bei weitem nicht so drin im Tagesgeschäft wie mein Chef oder ich.
Ja.
Aber
braucht dann eben eine gute Verzahnung,
ja, genau.
Klar, aber und trotzdem schön, wenn die Verantwortung bei Leuten liegt, die selbst betroffen sind. So.
Ja, ja. Und die, aus meiner Sicht, das wird auch gewährleistet, dass dort sehr personenzentriert gearbeitet wird. Und wir erleben ja auch in der sozialen Arbeit seit Jahrzehnten mittlerweile eine Ökonomisierung und so. Und ich denke, da müssen wir auch Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen so einen eigenen Weg finden. Also so eine Mischung aus Betriebswirtschaft und so, aber schon auch
trotzdem diese die Menschlichkeit.
Ja, also, ja, behalten, und das ist, darf nicht zu so einem Hochglanzflyer-Spruch verkommen, so, im Mittelpunkt der Mensch und so, und dann, dann halt, ja, und dann
geht es doch nur ums Geld.
Zu sehr, ja, zu sehr auf Zahlen. Aber klar, das ist jetzt, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, das ist dann ein sehr, sehr komplexes Thema, weil natürlich haben wir als Träger das Geld zur Verfügung, das uns der Kostenträger, nämlich in dem Fall unsere Hauptfinanzier ist die Stadt Stuttgart, zusammen mit der Pflegekasse von einigen Krankenkassen. Mhm. Also was wir da zur Verfügung gestellt bekommen, klar, das können wir nur ausgeben. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die Institutionen irgendwelche Bösewichter wären, die dann das in die Taschen stopfen.
Ja. Was genau ist deine Aufgabe da jetzt in diesem Verein?
Ich bin dort also Mädchen für alles auch. Also ich mach viel. Also
ja, aber du hast schon eine Leitungsverantwortung.
Ja, schon. Ich hab schon eine Leitungsverantwortung.
Das hört sich jetzt so an, wie wenn du da der Hausmeister wärst.
Aber ja, also ist eine sehr vielschichtige Aufgabe. Ich habe so eine, ich habe schon auch monatlich so 4 bis Schichtdienste.
Mhm.
Genau, manchmal habe ich Nächte, manchmal Frühdienste, manchmal auch mal Spätdienste. Das ist so das Konzept unseres Vereins, dass ich als Führungskraft auch weiß, wovon ich rede und dass wir im selben Boot stecken mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Okay. Ja.
Genau.
Und da betreust du dann Menschen in Wohngruppen oder
was? Also genau, wir haben also der Bereich, den ich verantworte, besteht aus einer WG mit 7 Bewohnerinnen und dann haben wir noch 6 umliegende Wohnungen.
Ja.
Und das sind dann Privatwohnungen und klar, da geht es um, der Name ist Programm Körperbehindertenverein, also die meisten Menschen sitzen im Rollstuhl, haben teilweise spastik, sind sehr eingeschränkt in ihren Bewegungsmöglichkeiten und dann geht es von A bis Z Assistenz beim Essen, Trinken, Telefonieren, Freizeit organisieren, Arzttermine wahrnehmen, Amtsgänge, Kostenzusage organisieren und so. Und das halt immer zusammen. Ja. Also unser Steckenfeld ist so diese Selbstbestimmung, wir versuchen, passgenaue Assistenzangebote zu bieten und halt und den Menschen so viel Freiheit zu lassen, wie sie wollen und wie ich halt auch habe.
Ja.
Und so. Ja. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung im Alltag.
Mhm.
Ja, und im und unter dem führenden Aspekt Selbstbestimmung ermöglichen und zulassen, eben diese Alltagsassistenz mit den angesprochenen Bereichen. Bis hin zu Freizeit, wir fahren auch, also ich nicht, weil familiär ist das für mich nicht umsetzbar, aber das ist auch, die Mitarbeitenden fahren dann mit dem, wenn die Leute wollen, dann am Bodensee mal eine Woche und so, also so jahresurlaubsmäßig und so, oder mal Kino und aber auch Alltagstrott müssen wir erleben oder bewältigen gemeinsam und Einkäufe und Wäsche und Haushaltsführung.
Was sind da so deine Highlights oder was hilft dir, diesen Job auch zu machen? Weil es ist ja sicher auch oft anstrengend und herausfordernd auch oft.
Ja, das ist die Vielfalt, was dadurch zustande kommt, mit Menschen zu arbeiten.
Mhm.
Und weil in meinem Mikrokosmos dort wirklich, also ich sehe eine unmittelbare Auswirkung meiner Arbeit. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es auch so erlebt wird, dass, dass diese Leute dann eine relativ eigenständige Lebensführung, also dass ihnen eine halbwegs eigenständige Lebensführung ermöglicht wird. Ja. Genau.
Also, ja. Also schon dieses, ihnen zu verhelfen, ein eigenständiges Leben zu leben, so was dich auch motiviert letztlich. Oder was dich da.
Also am liebsten ist mir so verlängerte Arme und Beine zu sein. Das ist, das ist am coolsten, weil da kannst du den Kopf abschalten. Eigentlich bist du wirklich, dann musst du, dann wird dir gesagt, stell dir das Glas hin, hol das, mach das und so. Und das macht und dann, genau, dann kann man einfach den Kopf ausschalten
und jemandem dienen.
Ja, genau. So. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil der eine stellt halt sein Glas so hin, der andere, ich stelle vielleicht mein Glas eben so hin. Ja. Und das ist dann auch die Kunst, dann auch reflexartig manchmal nicht nachzufragen, warum. Mhm. Weil mich fragt es ja auch keiner. Ja. Wenn ich mein Kutterschaufel so unter die Spüle stecke und so oder weiß ich nicht. Mhm. Und solche Sachen dann, also so ganz Kleinigkeiten.
Auch zu akzeptieren, dass die Menschen ihren eigenen Willen, einen eigenen Weg haben, Dinge zu machen und Dinge zu gestalten.
Ja. Ja. Und auch diese Grenzen zu wahren und anzuerkennen und auch bestimmte Routinen gibt es, aber auch mal, also immer im Auge zu behalten, zu fragen, ich gehe nicht einfach an den Schrank, um etwas loszusuchen, sondern das wollte ich ja auch nicht. Oder überhaupt, wenn ich mich in eine private Wohnung begebe, das ist ja schon sowieso, glaube ich, eine Überwindung, dass fremde Menschen dann rund um die Uhr um dich herum sind und da versuche ich schon mit Demut solchen Situationen zu begegnen.
Jetzt sprechen wir hier ja in dem Podcast auch so um diese große Frage, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Wie kamst du denn zum Glauben?
Durch Geburt.
Durch Geburt.
Also ich meine, ich bin ja dort aufgewachsen, in dieser Familie und das war für mich erstmal keine Frage, ob es einen Gott gibt, sondern es gibt einen Gott so ist es. Und dann, ich weiß schon, dass ich ein, zweimal, wenn ich meinen Vater wirklich, wirklich ärgern wollte und so wir uns gestritten haben, weil aus dem Nähkästchen, Pfarrer können auch mal böse werden mit ihren Kindern, also nicht zu sehr böse, aber wir streiten uns dann schon auch und so, wir haben uns auch mal gestritten, habe ich dann mal gesagt, es gibt gar keinen Gott, weil ich gedacht habe, okay, das wird den jetzt sicher sehr treffen. Ja. Da war er dann auch vielleicht ein bisschen mehr verärgert als sonst.
Okay. Ja, und aber gab es dann auch so eine Phase, vielleicht auch dann als Teenie oder Jugendlicher, wo du das dann schon auch nochmal so hinterfragt hast, oder?
Ja, klar, ständig. Ich glaube eigentlich ständig. Also, ich glaube jetzt an eine, ich will jetzt nicht zu, ich weiß nicht, ob du mich jetzt auf den Scheiter hoffen wirst, also, dass ich an eine ich höhere Existenz, und ich nenne das auch gerne Gott, weil wenn ich so unsere Welt anschaue und so und diese Komplexität und wie wunderschön das alles ist, dann weigere ich mich daran zu glauben, dass es einfach ein Zufall ist alles. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe eine Phase gehabt, habe ich mir ganz viel reingezogen über Urknall und so und so das Universum so Zeug. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ist das genau der Beweis dafür, dass es einen Gott gibt. Mhm. Weil irgendwie, was für Physiker keinen Sinn macht, diese Frage, was war vor dem Urknall, weil dann heißt es irgendwie, Physik sei empirisch und dafür gibt es keine Tests und so, das ist nicht nachprüfbar, obwohl der Urknall selbst, dieser Moment und so, er kann das nicht wiedergeben, aber das lässt sich ziemlich gut rekonstruieren oder modellieren, was da eventuell passiert sein könnte, aber so diese Frage an sich macht auch schon gar keinen Sinn, was war vor dem Urknall, weil lässt sich einfach nicht überprüfen. Und dann habe ich echt gedacht, ich glaube, was sonst ist der Beweis Gottes? Also, das ist jetzt, Theologen würden es wahrscheinlich wieder anders sehen und so, aber und das ist vielleicht auch mehr so ein bisschen ein überspitztes, griffiges Beispiel dafür, aber ich glaube, das ist wirklich so, das ist auch etwas, was ich so als Aspekt dabei. Oder ja, so als Baustein. Weil ich denke, ja, das, es ist alles so wunderschön und so komplex. Und ja. Ja. Aber ich hadere total viel. Also auch als weil du so Jugend und Teenie und so. Also so grundsätzlich, glaube ich, habe ich nie so gesagt, es gibt keinen Gott. Und aber natürlich in Anbetracht von Leid, in Anbetracht von Krieg, in Anbetracht von Ungerechtigkeiten, ja, und so. Und auch vielleicht manchmal so am eigenen Schicksal. Ich glaube, der Tod meiner Mutter war etwas, warum ich angefressen war. Also das, ja.
Das natürlich, ich das nicht, versteht man nicht,
warum ja, sowas. Ja, das konnte ich nicht und so lange integrieren in meinem Bewusstsein, warum das jetzt sein musste irgendwie.
Ja.
Und so, und dann, ja, und das sind dann, wie gesagt, Krieg, Leid, Ungerechtigkeiten. Ich meine, in Deutschland haben wir ein sehr eng gestricktes soziales Netz auch, Gott sei Dank, es lebe der deutsche Sozialstaat wirklich. Und in Ungarn ist es auch nochmal ein bisschen da gibt es auch nochmal prekärere soziale Situationen, was ich dann auch nahe erlebt habe, gesehen habe. Habe mein Papa, das hatte auch diese Eigenart, dass er uns Kinder oft zu Besuchen mitgenommen hat.
Okay,
wenn er auch Gemeindemitglieder, aber auch einfach Bedürftige so in der Stadt besucht hat und so. Und dann, da habe ich dann auch oft so Elend und Not gesehen.
Ja.
Ja, und das sind dann so Erfahrungen. Aber genau.
Wenn dich jemand fragt, was bringt dir dein Glaube, was würdest du antworten? Oder was hast du davon, an eine höhere Existenz, an einen Gott zu glauben?
Ja, ich denke schon so eine Grundsicherheit.
Mhm.
Ich hatte so zwei irgendwie so Gottes, also für mich so ganz berührende Begegnungen oder so rührende Begegnungen, so was ich für mich so erlebt habe, als ich dann mit dem Studium abgeschlossen habe und so, und dann habe ich eine unbefristete Anstellung angeboten bekommen. Und ich meine, wir reden, also auch wenn man das nicht glaubt, wenn du mich anschaust, aber ich bin jetzt ja 36 schon und so, und also das war 2011, also 12 Jahre her, ja, und da war die Arbeitsmarktlage nicht so wie heute.
Ja.
Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber heute ist ziemlich üblich, dass du eine unbefristete Anstellung bekommst, ja, weil Fachkräftemangel.
In dem Bereich
sowieso, ja, genau. Und vor 12 Jahren war es noch nicht so. Ja. Genau. Ja. Das war, fand ich dann eine besondere Gnade oder so eine ganz tolle Entwicklung.
Mhm.
Und da habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, in einem Moment, das war ganz banal, irgendwie in der Wohnung, irgendwie zu Hause, im Sommer, und dann habe ich den Anruf bekommen und so, und dann habe ich echt gedacht, ich habe so das Gefühl gehabt, jemand hält mich. Das kriege ich auch Gänsehaut. Ich wünsche jedem so eine Erfahrung. Genau, das war total schön.
Ja. Weil ich da für dich klar war,
so eine Geborgenheit.
Ja. Gott ist da.
Ja, ja. Weil das war so ein Meilenstein in meinem Leben, mit meiner Geschichte und so. Und eben, also der Tod meiner Mutter war so ein Auslöser. Und ab da auch mit Höhen und Tiefen in meiner späteren Kindheit, auch in der Beziehung zu meiner Stiefmutter und so. Waren oft nicht so die Sonnenseite des Lebens und dann, genau, und dann habe ich dann schon meine jetzige Frau kennengelernt gehabt und so, und wir hatten dann, das war dann so alles so rund und so schön und dann habe ich gedacht, okay, jemand schaut, dass es mir gut geht.
Ja. Was war der zweite Moment? Du hast von zwei Erlebnissen gesprochen.
Das war dann wieder so was ein tiefes Thema mit, als ich in Auschwitz war.
Okay.
Da habe ich die Geschichte, oder da ist die Zelle Begeber von, ich hoffe, ich sage es richtig, Maximilian Kolbe heißt er. Kennst du seine Geschichte? Ich glaube, der heißt Maximilian Kolbe. Genau, so ein katholischer Priester war er, glaube ich. Und da hat er Da war halt wieder irgendwie Morgenrapport oder so, und dann sind die Häftlinge da in die Reihe aufgestellt worden, und ja, dann ist ein Mann irgendwie da rausgezerrt worden, weil wie keine Mütze hatte oder Mütze an hatte, also wegen irgendwelchen Nichtigkeiten, ja?
Ja,
wie das halt war, und das will ich auch, und das hat mich auch so bewegt, dass, also ich glaube, das war eine Zeit, wo es sich so diese Sicherheiten, die wir so haben, so aufgelöst haben. Ja. Also so, ja, bestimmte Dinge, dass, ja, wie soll ich sagen, also wo keine Beständigkeit mehr da, wo keine, du nicht davon ausgehen kannst, genau, und nicht davon ausgehen, das lebe ich noch morgen oder nicht, ja, gibt es überhaupt noch einen Morgen, zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen wenigstens, ja, oder so, und, ja, und wie entwickelt sich das alles, lohnt es sich überhaupt noch auf einen Morgen zu hoffen und so. Ja. Und da ist dann ein Mann rausgezerrt worden aus der Reihe, und dann sollte er erschossen werden. Und dann ist dieser Maximilian Kolbe hervorgetreten und hat gesagt, nimm mich.
Okay, krass.
Ja, ja. Und da habe ich gedacht, diesen Glauben, was dieser Mann hatte, also sein Leben zu opfern in der Hoffnung, es gibt was Besseres zu sein, und es lohnt sich für den Mann, der, weil das hatte, Leben hatte ja kein Wert. Also das hätte ja sein können, dann nehmen sie halt beide. Ja, ja, und ja, so. Und dann habe ich gedacht, so ein Glauben will ich, das wünsche ich mir. Oder, ja, was heißt wünsche ich? Ja, doch, also das ist so, ja, das denke ich, so diese, ja, eben der Glaube an das Gute, ja, das hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Ja. Und das eben so als abzurunden, und das stand für mich auch nochmal für so eine Art, ja, Gottesbeweise, jetzt weiß ich nicht, muss man jetzt nicht immer Gottesbeweise haben, aber ich habe, also wenn jemand mit Gott nichts anfangen kann, dann halt an das Gute in dem Menschen.
Ja.
Ich glaube, manchmal reicht es dann auch einfach. Mhm.
Für dich hängt, so wie ich das jetzt raushöre, schon dein Glaube auch stark mit dem Leben, mit dem, was man tut, mit dem, wie man sich verhält, eben auch mit dem Dienen zusammen, wie jetzt eben dieser Maximilian Kolbe, der da heraustritt, sein Leben opfert ein Stück weit. Hat es für dich auch was mit deiner Arbeit zu tun? Weil das ist ja auch ein Dienst an Menschen. Klar, du bekommst dein Gehalt dafür, ja, und klar, so. Also du machst das jetzt ja nicht umsonst. Aber hat es auch was mit deinem Glaube zu tun, diese Arbeit, die du tust? Oder würdest du sagen, weniger?
Also ja, ich denke, das hat mit meiner Herkunft und mit meinen Prägungen viel zu tun.
Mhm.
Und schon auch mit meiner Überzeugung, dass es gut ist, für andere Menschen da zu sein.
Ja.
Ich wollte auch mal eine Weile Theologie studieren. Mhm. Mein Vater hat mich immer damit gelockt, von wegen, er schreibt mir auch alle Predigten. Und dann habe ich damit nichts zu tun. Ja, ich habe dann gedacht, mein Glaube ist nicht stark genug, um auf der Kanzel zu stehen und jetzt eine Rolle zu übernehmen.
Ja.
Genau, aber eben, und ich habe dann ihn oft, ja, und das war dann, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nicht so ein tief religiöse Motivation, das ist
ja
eher was sehr, ja, sehr Organisches, also was ja, irgendwie, ja, was sehr Selbstverständliches, weil ich auch, ja, dann habe ich gedacht, als ich irgendwie dann Theologie durch war, dass ich gedacht habe, okay, das jetzt doch nicht und so, dann habe ich gedacht, soziale Arbeit ist eigentlich, ja, perfekt,
ja,
weil da musst du mit Menschen umgehen.
Mhm.
Eigentlich, ja, ist das ja nichts, cool, anderes, als, ja, mit Menschen umzugehen.
Ja,
ja.
Wie würdest du sagen, wie lebst du, wie lebt ihr als Familie euren Glauben? Also habt ihr irgendwelche Rituale, habt ihr irgendwelche, wie sieht euer Alltag da aus? Taucht er da auf oder eher nicht? Oder wie lebt ihr das?
Doch, also ganz wichtig ist jeden Sonntag die Kinderkirche, die wir besuchen, und als Familie, also wir
Shoutout an die Nufringer Kinderkirche. An
der ja, Stelle. Also das ist, ich da auch nochmal ganz liebe Grüße, und das ist so eine tolle Gruppe an jungen Erwachsenen, die sich da so viel Gedanken und so viel Mühe machen, ja. Sonntag für Sonntag, und die machen es auch so gut, didaktisch und inhaltlich, und dann noch kreatives Angebot und so, dass die Kinder, das, also das ist immer, sind zwischen 10 und 20 Kinder da, und das finde ich echt, also das ist die Zukunft, glaube ich, dann, wenn die Kirche solche Angebote hat und so, ja. so Sachen hat. Und genau, also das ist was ganz Wichtiges. Und ja. Und wir haben natürlich früher zum Beispiel jeden Abend gebetet. Mhm. Und irgendwann hat es uns so gestresst, dass die Kinder dann manchmal sich in die Haare gekriegt haben, wer jetzt anfangen darf. Dass wir das eingestellt haben, zu unserer Schande. Gell? Wir sind dann nicht Herr der Lage geworden. Das war echt, und irgendwann haben wir gesagt, meine Freundin ist völlig entnervt. Okay, es gibt jetzt kein Abendgebet mehr. Es ist wirklich immer so ausgeartet. Und dann, genau. Und so. Aber wenn gute Abendgeschichten gibt, dann gibt es oft eine Geschichte aus der Kinderbibel. Mhm. Die Kinder kennen eigentlich ihre Kinderbibel schon auswendig fast und so. Und die haben bei alle, ich weiß gar nicht, meine Frau hat ihnen immer zur Taufe, haben sie von der Gemeinde eine Kinderbibel bekommen, und meine Frau hat ihnen auch noch mal eine Kinderbibel bekommen, geschenkt und so. Ja. Jetzt beim vierten habe ich dann eine Notbremse gezogen. Die Mutter hat doch schon eine Kinderbibel. Und dann, aber ich glaube, sie hat dann gesagt, nee, jetzt haben alle zwei Kinderbibel, dann kriegt jetzt der Timotheus auch.
Ja.
Ja. Cool. So, das, also so klar. Und wir müssen jetzt auch immer wieder durch Fragen von wegen, der XY hat gesagt, es gibt gar keinen Gott, kommt mein Sohn, ja, und erzählt und so. Und dann gibt es jetzt einen Gott, oder gibt es nicht und so. Ja. Und dann,
da wird auch der eigene Glaube nochmal geprüft, sag ich mal.
Genau, ja. Ja. Und klar, ich finde irgendwie, also ich weiß nicht, dass dann so eine, ich versuche da wenig dogmatisch zu sein. Ich glaube, dogmatisch ist der, also ja, versuch relativ lebensnah irgendwie oder so alltagsnah.
Ja, cool.
Dann irgendwie ein Beispiel zu finden oder so. Und in meine Überzeugung oder so. Und mit wenig Druck.
Ja.
Genau. Also am Ende kann man nur hoffen, irgendwie, dass. Und klar, sie wachsen schon auch sehr im Gefüge der Kirche auf. Sie sind bei den frechen Spatzen dann. Also die Nufringer Gemeinde ist echt, hat ganz vielfältige Angebote und so. Und, und so Kreise, und sind echt
cool.
Total. Am Ende kommt es ja auch darauf an, glaube ich, auf diese zwischenmenschliche Begegnungen. Wenn du dich mit den Menschen riechen kannst, also verstehen kannst und verständigen kannst. Also nee, nicht verständigen, sondern wenn ihr euch gut versteht, wenn dir die Menschen das Gefühl geben.
Wenn man sich wohlfühlt.
Ja, dann ist es, dann kommst du das nächste Mal auch. Wenn du das Gefühl hast, eben nicht, dann kommst du nicht. Das ist dann,
klar.
Und das dann kommt halt auch auf die Menschen an. Und in der Nufringer Gemeinde sind sehr nette Menschen.
Jetzt vielleicht noch ein letztes Thema. Du hast vorher schon angesprochen, dass du auch regelmäßig im Schichtdienst arbeitest. Wie erlebst du da Kirche? Weil mein Eindruck ist, dass für viele, also hier in der Region arbeiten ja schon relativ viele im Schichtdienst, entweder im Pflegebereich, Krankenhäuser oder auch
Daimler fährt auch.
Genau, oder auch bei den großen Firmen wie Daimler oder sonst irgendwas. Wie erlebst du da die Angebote von Kirche? Ist es für dich da leicht, auch Sachen zu finden, wo du dran teilnehmen kannst, oder?
Also wenn ich Nachtdienste habe, dann am Wochenende. Ich habe immer zwei Nachtdienste, und das ist Samstag, Sonntag, Sonntag auf Montag. Und klar, wenn dann am Sonntag Gottesdienst ist, oder wir gehen halt in die Kinderkirche.
Ja.
In den Gottesdienst. Wir begleiten immer unsere Kinder.
Ja.
Also für uns ist zum Beispiel das als Familie ganz wichtig.
Das heißt, sie werfen euch nicht raus in der Kinderkirche?
Nee, die sind auch total cool. Und klar, am Anfang ging es darum, dass wir unsere Kinder da eingewöhnen, aber
jetzt habt ihr euch auch eingewöhnt.
Ja, also eingewöhnt. Ich bastel auch mal gerne, warum nicht? Und, cool. Das ist so ein Punkt. Also da hätte ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, dann hätte ich jetzt kein ich wüsste nicht. Ich habe noch nicht gesucht, muss ich dir.
Okay, ja.
Das muss ich zugeben. Ich weiß, vielleicht gibt, aber ich wüsste nicht, dass wir einen Nachmittagsgottesdienst haben oder so. Ja. Aber ich glaube, es gibt den Biberkreis zum Beispiel montags, also das wäre da möglich, dann zum Beispiel in den Biberkreis zu gehen und so.
Okay.
Aber das ist, glaube ich, du bist ja auch Familienvater, also mit Kindern und mit Frau und so.
Das
und
ist auch also wieder schwierig.
Ja, weil also mit Frau meine ich, dass wir da möglichst, also für uns, das ist natürlich was Individuelles, aber für uns ist die schönste Zeit, zusammen zu sein. Also ich brauche kein Me-Time und so, wir machen uns immer lustig, ein bisschen so über Leute, die so Me-Time und bla bla. Aber das ist ja okay, also ich möchte es auch nicht schlecht machen. Wenn das möchte, kann er gerne Me-Time haben. Aber für uns ist halt immer die schönste Zeit, zusammen zu sein.
Ja.
Und dann für uns, also für mich und auch für meine Frau, ist jetzt nicht so, kommt jetzt nicht, also wir haben nicht so das Bedürfnis, dann nach Angeboten zu suchen, die wir individuell wahrnehmen können. Ja. Deshalb feiern wir umso mehr die Familiengottesdienste. Es gibt regelmäßig ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen, Familiengottesdienste in Nufringen, und die sind dann echt, das macht unser Pfarrer Markus Gierbach auch total gut. Ist ja selber Papa, man merkt es dann auch. Und er ist sehr, sehr adäquat gestaltet, das für die Kleinen auch.
Ja, cool.
Ja.
Ich sage jetzt einfach mal an der Stelle vielen Dank dir für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst? Wenn ja, dann jetzt.
Ja,
also wenn nicht, auch okay.
Ich war jetzt ganz auch schon in Verlegenheit. Ich musste daran denken, wir hatten Werbefilme gedreht für die Arbeit. Und da war jetzt die Situation vor ein paar Wochen. Dann war Kamera und Ding aufgebaut und Lichter und so. Und ich habe mich da so um Kopf und Kragen geredet. Und ich habe nicht keinen gescheiten Satz rausgebracht. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie, für meine Frau und für meine Kinder. Wir sind soweit gesund. Das ist auch total, also nicht selbstverständlich. Und ich bin eines der glücklichsten Menschen der Welt.
Cool. Perfekt. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank dir. Und ja, auch euch danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt und dabei geblieben seid. Hoffentlich hat dich das eine oder andere Thema, was wir jetzt so hatten, angesprochen und bewegt und vielleicht auch berührt. Teil gerne da deine Gedanken, auch deine Fragen, auch dein Feedback mit uns. Würde mich sehr freuen. Schreib mir da gerne entweder per Mail oder auf WhatsApp oder auf Insta. Freue mich immer, da was von euch mitzubekommen, wie es euch gefallen hat, was euch angesprochen hat. Genau, und auch für Christoph ist es, glaube ich, cool, nochmal zu hören, was war gut oder was hat besonders bewegt. Genau. Ansonsten, die nächste Folge kommt wieder wie gewohnt. Und ja, macht gerne Werbung für uns. Folgt uns, wie schon am Anfang gesagt. Und wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, das wäre cool, mit dem müsste ich unbedingt mal ein Interview führen, dann connectet mich gerne mit der Person. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Ciao.